Guten Morgen nochmal. Ich lese heute den Predigtext, der steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 9 bis 14. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. In der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuem Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in Verfehlungen und eurer unbeschnittenen sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Amen.
Guten Morgen. Ich bete nochmal. Vater, wir bitten dich, dass du redest heute Morgen durch deinen Heiligen Geist, dass du dein Wort lebendig machst, dass es wirklich in unsere Herzen hineinfällt und dass es Frucht bringt. Amen. Ja, in der Welt oder vielleicht auch bei Christen, ich weiß es nicht, aber ich denke, ihr kennt das alle oder man hört das ja auch manchmal über die Zeitung oder von Bekannten, dass es manchmal Leute gibt, die sehr viele Schulden haben. Und sie wissen, mancher weiß manchmal gar nicht, wie er diese Schulden bezahlen soll. So viel ist es geworden, so an vielen Ecken. Und Schuldenlast kann einen Menschen ganz schön erdrücken und niederdrücken. Und manche Menschen werden da wirklich so verzweifelt, dass sie sich sogar das Leben nehmen, weil sie keinen Ausweg mehr finden. Weil sie keinen Weg mehr finden, wie sie diese Unmenge von Geld irgendwie zurückzahlen können. Und stellen wir uns mal vor, da kommt einer und sagt zu so einem Menschen, Mensch, komm, ich übernehme deine Schulden, ich bezahle deine Schulden, ich nehme den Schuldschein von dir und erledige die Sache für dich, dass du schuldenfrei bist. Auf einen Schlag. Was wäre das für eine Freude, was wäre das für ein Erlebnis für denjenigen? Endlich frei, endlich schuldenfrei, endlich wieder leben, wieder atmen, wieder neu anfangen. Unvorstellbar. Auch wir hatten Schulden und Schulden, die eigentlich unbezahlbar waren. Und sie sind bezahlt worden, ein für alle Mal. Schulden, die menschlich gesehen nicht bezahlbar waren, so groß waren sie. Lasst uns deshalb nochmal gemeinsam aufs Kreuz schauen, auf Jesus, der am Kreuz hing. Jesus hat eine ganze Menge an Leid in Kauf genommen. Es wurde geschlagen, bespuckt, gegeißelt, verhöhnt. Eine Dornenkrone wurde ans Kreuz genagelt. Manchmal denke ich, das ist uns gar nicht so bewusst mehr. Das ist schon so eine Selbstverständlichkeit. Wir hören das immer wieder. Jesus starb für dich. Aber ich glaube, manchmal ist uns das gar nicht so bewusst, wie viel Leid und wie viel Schmerz Jesus auf sich nahm, um unsere Schulden zu bezahlen. Die Schulden, die aus der Trennung von Gott herkamen, den Ungehorsam, da ist eine Schuld entstanden im Menschen. Er wurde von Gott getrennt und Jesus hat durch seine Strafe als das Opferlamm Gottes diese Schuld bezahlt, ein für alle Mal. Und er hat die Strafe, die uns gebührt, auf sich genommen, ist diesen Weg gegangen bis zum Ende. Und liebe Freunde, das war kein leichter Weg. Wir können uns das gar nicht vorstellen, glaube ich. So kostbar sind wir ihm. Und er hat uns freigekauft von diesem ewigen Tod, von dieser Trennung von Gott und hat uns wieder verbunden mit dem Vater aus Liebe. Die Liebe des Vaters war in ihm, in dem Sohn. Und der Sohn kam auf diese Erde und hat uns diese Liebe gezeigt. Und aus der Liebe zum Vater und zu den Menschen ist er gestorben, hat dieses Leid auf sich genommen, diese Strafe, um unsere Schulden zu bezahlen. Liebe Freunde, das ist Gnade. Keiner von uns hätte das irgendwie verdient, oder? Es ist die Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk, was Gott den Menschen macht. Und deshalb ist diese Gnade so schwer anzunehmen für viele Menschen, weil unser natürlicher Mensch hat es schwer mit der Gnade. Weil wer die Gnade annimmt, muss auch immer eingestehen, dass er was vergeigt hat in diesem Leben. Wer die Gnade annimmt, muss eingestehen, dass er schwach ist. Wer die Gnade annimmt, muss eingestehen, dass er Gott braucht. Er muss eingestehen, Jesus, ich brauche dich zum Leben. Wenn ein Mensch in so einem Zustand ist, und der Heilige Geist überführt ihn ja auch, gelangt er zur Sündenerkenntnis und er kehrt um zu Gott. Und dann kommt die Gnade Gottes in sein Leben, dieses Geschenk, diese Erlösung, diese Schuldenbefreiung. Jesus, ich brauche dich, ich brauche Gnade. Und wir als Kinder Gottes, und ich denke, jeder, die meisten von euch, ich weiß nicht genau, wo jetzt jeder so steht, aber ich denke, die meisten von euch haben diese Gnade angenommen in ihrem Leben. Ich glaube, die meisten von euch hatten auch eine Begegnung mit Jesus, wo sie an diesem Punkt waren, wo sie umgekehrt sind, wo sie Buße getan haben. Und die meisten von euch haben ihre alte Last abgelegt am Kreuz. Und die meisten von euch haben erlebt, wie alte Schulden im tiefsten Meer versenkt wurden, wie Gott wirklich zu seinem Wort steht und einen Neuanfang macht, einen Schlussstrich zieht. Und die meisten von euch haben erfahren, was Gnade bedeutet. Gnade bedeutet Leben von Gott aus dem Himmel. Neues Leben, Neuanfang. Wie der, dem alle Schulden bezahlt wurden, kann wieder neu durchstarten. Und wenn wir dann noch unseren Blick und unser Herz auf das leere Grab richten, dann sehen wir, erleben wir, Christus ist auferstanden und wie wir es im Bibeltext gehört haben, wir mit ihm. Dieser alte Mensch ist begraben worden. Und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben mit Jesus. Und dieses neue Leben hat kein Ende mehr. Gott hat uns erlöst. Wir gehören zur Schar der Erlösten. Wir sind auf der sicheren Seite. Wir brauchen eigentlich keine Angst mehr zu haben. Wir dürfen unseren Weg geradeaus gehen, unbeschwert, kompromisslos, ohne Hindernisse. Alles gut. Wir dürfen voller Vertrauen und voller Glauben dieses Leben leben, weil Gott uns ja errettet hat. Er hat uns erlöst, hat uns frei gemacht. Aber ist das Leben eines Christen so? Gibt es keine Hindernisse auf diesem Weg? Ist dieser Weg wirklich so unbeschwert, hindernisfrei? Oder haben wir nicht auch Dinge, mit denen wir immer wieder kämpfen, Steine auf unserem Weg, die wir aus dem Weg räumen müssen, damit der Weg wieder frei wird für uns, für Jesus? Ich habe mir da mal Gedanken gemacht, da gibt es eine Menge Steine, die sich auf unserem Lebensweg uns entgegenstellen immer wieder und die uns wegziehen wollen von Jesus, weg von seiner Gnade. Die Gnade ist umsonst, sie ist ein Geschenk Gottes. Und ich habe das in einer anderen Predigt auch schon mal gesagt. Ich glaube, ein großer Stein auf unserem Weg, der uns behindert, ist unsere Prägung. Ein großer Stein ist unsere Kultur, unsere Erziehung, dass wir einfach gelernt haben, wir müssen etwas leisten. Das ist ganz normal, wir müssen leisten, dann bekommen wir einen Arbeitslohn. Wenn wir etwas kaufen wollen, müssen wir bezahlen ohne Geld. Und Gegenleistung gibt es halt nichts, das ist einfach so. Ich denke, das ist auch okay. Aber leider ist es auch oftmals so, dass es ohne Leistung keine Anerkennung gibt. Und ich denke, das ist eine ganz tiefe Prägung, die wir auch schon von unseren Eltern und deren Eltern mit auf den Weg bekommen haben. Wer geliebt werden will, der muss was bringen, der muss was vorweisen, der muss was leisten. Sonst gibt es keine Liebe, keine Anerkennung. Unsere Eltern haben das genau, wahrscheinlich von ihren Eltern auch schon so mitbekommen auf den Weg und haben es uns so weitergegeben. Diese Einstellung wurde vererbt über Generationen von Generationen, das hat sich festgesetzt. Und das ist sogar so tief im Menschen, dass er das auf sein Verhältnis mit Gott überträgt. Und dass der Mensch sich selbst vor Gott rechtfertigen will. Dass der Mensch seine Gunst und Liebe erarbeiten will, das Seelenheil erwerben will. Das ist halt so drin im Menschen. Durch gute Werke, gute Taten, viel Spenden, weitergeben. Ich habe das selbst erlebt, habe viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja Mann, ich bin ein guter Mann, ich mache dies, ich mache jenes, ich gebe da Geld hin, ich mache das. Aber er war nicht erlöst. Das ist der Punkt. Was ist es in Gottes Augen wert, wenn ein Mensch spendet, der nicht erlöst ist? Was sind gute Werke wert in Gottes Augen, wenn sie nicht aus einem liebenden Herz kommen, das Gott und den Nächsten liebt? Paulus sagt in Römer 14, alles, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Es gab einen Mann, der hat verfügt, dass er nach seinem Tode alles einer gemeinnützigen Einrichtung gegeben werden soll. Aber in seinem Leben hat er keinen Millimeter geglaubt und nicht einen Cent gegeben. Dieses Gutsein, Spenden, anderen Menschen helfen, hilft natürlich den Menschen, ohne Zweifel. Will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wie ist es vor Gott? Liebe Gemeinde, jeder Mensch wird in Sünde geboren und er braucht Vergebung, er braucht ein neues Leben in Christus, er braucht Beziehung und Glauben, um Gott wirklich gefallen zu können. Ich habe gestern gerade ein Buch gelesen, da stand das nochmal drin. Jeder Mensch wird in Sünde geboren, er braucht Jesus Christus, um liebesfähig zu werden. Er braucht Jesus, damit das, was er tut, Gott gefällt. Gott muss ihn erst erlösen. Und er braucht den Heiligen Geist. Und dieser Geist macht ihn liebesfähig. Wir brauchen erstmal Gnade Gottes. Und dann kommen Werke. Und wir müssen aufpassen. Wir als erlöste Menschen tappen auch immer wieder in diese Falle. Dass wir aus unserer Prägung heraus, aus unserer Erziehung und Kultur uns die Liebe Gottes erackern wollen. Dass wir Leistung bringen wieder, dass wir in diesen Mechanismus hineinkommen. Vorsicht, auch für uns. Jesus hat uns erlöst. Wir brauchen uns die Liebe Gottes nicht mehr zu erarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die guten Werke kommen aus einem gläubigen, liebenden Herzen. Und das ist ein Opfer, was Gott gefällt, weil es aus Jesus kommt. Es kommt aus dem Herz von Jesus. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, betet der Räuber am Kreuz, der Schächer am Kreuz. Vielleicht war er ein Mörder, ein Räuber. Er hatte überhaupt nichts vorzuweisen. Es war ein einfaches Gebet. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat an ihn gedacht, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist die Liebe Gottes. Er hat den Namen des Herrn angerufen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Genau das ist da passiert. Keine guten Taten hatte der Mann vorzuweisen, gar nichts. Lass mich noch was sagen zu den guten Taten. Jeder von uns, der Jesus wirklich nachfolgt, der umgekehrt ist, der erlöst wurde, wird Frucht bringen. Es gibt es nicht, dass jemand sagt, ich folge Jesus nach, ich bin erlöst worden von Jesus, ich habe die Gnade Gottes empfangen und ich folge Jesus nach. Es gibt es nicht, dass man dann keine Frucht bringt. Wer ernsthaft Jesus nachfolgt, wer in seinen Fußstapfen läuft und sich wirklich unter das Wort Gottes stellt und im Heiligen Geist lebt, wird Frucht bringen. Und das sagt Jesus auch selber, wenn ihr in mir bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also du wirst als Jünger Jesu Frucht bringen. Du wirst liebevoll umgehen mit deinen Nächsten, mit deiner Familie, mit deiner Frau. Du wirst reagieren, wenn du merkst, da ist jemand in Not. Du wirst handeln, du wirst den besuchen, du wirst einladen. Du wirst ermutigen, du wirst andere trösten, weil das Herz von Jesus in dir schlägt. Nicht aus guten Taten heraus, um dir die Liebe Gottes zu erkaufen. Nein, weil Jesus Herz in dir schlägt. Das wird kommen. Und das sind die Werke, an denen Gott seine Freude hat, liebe Gemeinde. Wir brauchen uns da nicht zu verkrampfen. Oder ich muss. Wir haben es auch auf diesem Workshop gehört. Da gab es viele gute Anweisungen. Ich denke mal, es ist nicht jedermanns Sache, sage ich jetzt einfach mal so, so nach vorne zu gehen. Jeder Mensch ist anders, jeder hat eine andere Art. Ich fand es wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, auch das Evangelium zu erklären, das war schon wertvoll. Aber ich denke, jeder hat auch nochmal eine andere Art, auf Menschen zuzugehen und über Jesus zu reden. Wichtig ist, dass wir es tun und wir werden es tun, weil der Heilige Geist in uns lebt. So, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist kein Glaube. Echter Jesus-Glaube bringt immer Werke. So gib Jesus Raum in dir. Zweiter Stein, der oft auf diesem Wege liegt, das ist Jesus und der Widersacher. Und ich erlebe das selber oft in meinem Leben, also ich könnte heute auch hier sitzen, die Predigt wäre genau auf mich zugeschnitten. Das Ziel des Teufels, des Widersachers, ist immer, uns zum Misstrauen gegen Gott zu verleiten und zu verführen. Das hat er schon im Garten im Paradies gemacht und das tut er immer noch. Und er tut das am liebsten, gerade in schwierigen Lebenssituationen, wenn wir sowieso schwach sind, wenn wir angegriffen sind, wenn es uns nicht gut geht. Weil dann sind wir anfälliger. Und ein Prinzip des Teufels ist immer, dass er uns versucht, auf uns selbst zu werfen. Dass er versucht zu sagen, du kannst Gott nicht vertrauen. Gott kümmert sich sowieso nicht um dich, er hilft dir nicht. Sieh dir deine Lebenssituation mal an aktuell. Wo ist da Hilfe von Gott? Also nimm dein Leben selber in die Hand, sei dein eigener Herr, mach es selbst. So hat er auch Jesus, wollte er Jesus verführen. Ja, mach aus diesen Steinen Brot. Selbe Prinzip. Nimm dein Leben selber in die Hand, du kannst Gott nicht vertrauen, sei dein eigener Herr, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Schau doch nur auf dich und deine Umstände, wo ist dein Gott? Siehst du ihn? Hilft er dir überhaupt? Und wenn du dich dann verleiten lässt und diesen Gedanken Raum gibst in deinem Herzen, entweder übernimmst du denn das Steuerrad, reißt es an dich und lenkst denn wie ein Irrer und strammelst dich ab, fährst immer im Kreis, wie in einem Karussell, solange bis dir schwindelig wird, aber du kommst gar nicht von der Stelle, weil der Segen von oben fällt. Oder du siehst dich und deine Lebenssituation wie durch eine Lupe und guckst hier die Lebensumstände und dich selber wie durch eine Lupe an und alles wird immer größer und du wirst immer kleiner. Und dann kommt Angst, Lähmung, aufgeben wollen. Ich schaffe das sowieso nicht. Schwierigkeiten sind zu groß, viel zu groß, weil du ja die Lupe hast. Und dann hat der Teufel sein Ziel erreicht. Denken wir nochmal an die Jünger, als Jesus gekreuzigt wurde. Sie haben sich versammelt in Galiläa in einem Haus, haben sich verschlossen, sie hatten Angst, sie waren wie gelähmt. Die wussten gar nicht, was sie machen sollen. Die waren irgendwie handlungsunfähig. Da haben sie sich da verbarrikadiert in einem Zimmer. Und sie wussten nicht, was sie machen sollen. Die waren wirklich gelähmt. Und genau in diese Situation kommt Jesus hinein. Er geht durch die Mauern hindurch und bringt Frieden, sagt, Friede sei mit euch. Jesus bringt den Frieden. Und dieses Bild zeigt uns ja wunderbar, wie Jesus in unsere Lähmung hineinkommen will und hineinkommen möchte. Und wie er Lebenssituationen verändert. Da, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Da, wo wir gefangen sind oder gebunden sind oder gelähmt sind, weil die Umstände zu schwierig sind, weil sie uns niederdrücken wollen. Für Jesus ist das kein Problem. Nur ich muss die Lupe wegnehmen von mir und meinen Umständen und ich muss die Lupe auf Jesus halten. Denn wenn ich die Lupe auf Jesus halte, wird er groß. Und wenn er wieder groß wird, kommt sein Licht auch wieder in mein Leben, das alles Dunkle vertreibt. Ich muss die Lupe auf sein Wort halten, damit sein Wort groß wird wieder in meinem Leben und mir neuen Mut gibt, neues Licht, neue Hoffnung, dass ich wieder vertrauen kann auf dein Wort hin. Und das Wort Gottes hat die Kraft, Leben zu schaffen. Es hat die Kraft, Umstände radikal zu verändern durch den Heiligen Geist. Und das wirst du spüren. Es ist nur eine Sache, wo halte ich die Lupe hin? Auf mich, auf die Umstände oder auf Jesus? Der dritte Stein gibt natürlich sehr viel, aber ist immer auch eine subjektive Sache. Der dritte Stein ist der Stein, da wo wir manchmal unter Druck kommen. Wo wir unter Druck stehen, wo wir in Stress kommen, weil wir es anderen Menschen recht machen wollen. Wo wir nicht mehr uns selbst sind, wo wir nicht mehr wahrhaftig sind, sondern da, wo wir uns verbiegen wollen, um nicht anzuecken. Aber auch das kann uns wieder in eine Knechtschaft bringen. Das kann uns wegbringen von der Freiheit der Kinder Gottes. Und dann kann das Leben richtig anstrengend werden, weil wir nicht mehr frei sind. Vielleicht kennst du das. Eigentlich würdest du gern ganz anders leben. Du möchtest wahrhaftig sein. Du möchtest so sein, wie du bist, als ein Original Gottes. Aber letztendlich lebst du als ein Imitat. Ich habe mal gehört von einer Predigerin, die hat gesagt, lebe als Original Gottes. Und stirbt nicht als ein Imitat. Wir verbiegen uns manchmal vor Menschen und verhalten uns eigentlich anders, als wir uns gerne verhalten würden, weil wir Angst vor Ablehnung haben. Es ist die Angst vor Ablehnung, die uns oft treibt zu solch einem Verhalten, zu einem Druck macht in uns. Und ich glaube, dass uns, wenn wir diese Sache auf den Grund gehen, dass uns wirklich ein tiefer innerer, stabiler Wert fehlt, eine tiefere innere Sicherheit, wirklich in der Tiefe unseres Seins von Gott geliebt zu sein. Uns fehlt oft diese Gewissheit dieser tiefen Liebe von Gott in unserem Leben. Diese tiefe Liebe, die uns wirklich Halt gibt, uns trägt und die uns Sicherheit gibt in diesem Leben. Egal was kommt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Als Ermutigung zwei Punkte. Ich kann mein eigenes Verhalten, das, was ich lebe, immer am Wort Gottes überprüfen. Und wenn ich so lebe, wie die Bergpredigt es zum Beispiel mir sagt, wer will mich da anklagen? Außer dem Teufel, der mich sowieso immer anklagt. Wenn der Heilige Geist und das Wort Gottes mein Leben wirklich bestimmen, mit Höhen und Tiefen, lebe ich immer richtig. Und genau darin liegt die Freiheit und ein erlöstes Leben der Kinder. Unabhängig werden von den Meinungen, von der Gunst der Menschen, aus einer tiefen Abhängigkeit zu Jesus. Diese Abhängigkeit zu Jesus macht mich frei, weil das Wort Gottes mir meine Identität gibt. und die Liebe Gottes. Und es wird immer Menschen geben, die schlecht über mich reden. Es wird immer Menschen geben, die mich nicht mögen. Es wird immer Menschen geben, die etwas auszusetzen haben an mir, auch wenn sie es nicht sagen. Es ist egal, es ist menschlich, es ist nicht in Ordnung, aber du wirst es nicht ändern in diesem Leben. Wichtig ist, lieber Bruder, liebe Schwester, was Gott über dich denkt. Jetzt, heute hier. Der Herr sagt dir heute Morgen, hab keine Angst vor Menschen. Bleibe mir treu, fürchte dich nicht. Menschenmeinungen vergehen, meine Meinung über mich, über dich bleibt. Du darfst aufrecht, wahrhaftig und mutig durch diese Welt gehen. Denn du bist mein Kind. Und wenn Menschen dich ablehnen, verbiege dich nicht, sei wahrhaftig. Bleibe wahrhaftig. Ich liebe dich. Meine Liebe macht dich wertvoll. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ziehe deinen Wert aus meiner Liebe zu dir und nicht aus dem Wohlwollen und der Meinung anderer Menschen und der Gunst anderer Menschen. Du bist wertvoll, weil meine Liebe dich wertvoll macht. Lebe als Gottes Original und stirb nicht als Imitat. Es gäbe sicherlich heute noch viel zu sagen zu diesen Steinen auf dem Weg der Erlösten. Ein letzter Punkt. Natürlich gibt es auch viele Steine auf diesem Weg, die könnte man als die Versuchungen dieser Welt bezeichnen. Die sind ja so zahlreich und die legen sich ja auch gerne auf den Weg oder locken uns vom Weg abzugehen oder blockieren unsere Nachfolge, blockieren, dass wir weitergehen mit Jesus, in seinen Fußstapfen gehen. Es gibt viele Dinge, die uns wegziehen wollen von Jesus, die unsere Beziehung kaputt machen wollen mit ihm. Es gibt viele Zeiträuber, Beziehungskiller. Es gibt viele Dinge, die unser Herz erobern wollen, die uns packen wollen, die uns erfüllen wollen und Jesus dabei verdrängen. Unsere Zeit ist voll von diesen Dingen. Voller Angebote, voller Verlockungen, voller Verführungen. Voller Leben in Anführungszeichen. Zum Schluss ein letzter Gedanke, sicherlich ein herausfordernder Gedanke. Der letzte Stein. Stell dir einfach mal deinen imaginären Grabstein vor. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Wir fantasieren jetzt einfach mal. Ich wünsche das niemandem. Also. Aber was soll auf deinem Grabstein stehen, wenn du dir jetzt einen Vers ausdenken dürftest? Wie könnte ein Vers dein ganzes Leben auf den Punkt bringen für die Nachwelt? Was würdest du der Nachwelt gerne hinterlassen als Quintessenz deines Lebens? Was auf diesem Stein stehen soll. Eine gute Frage, ne?
Ein Hinweis auf Gott würde ich damit geben.
Ja. Ja.
Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, würde ich.
Okay. Ja. Noch jemand? Einen Gedanken?
Ich habe Heilung mit Jesus.
Okay. Ihr könnt ja noch mal drüber nachdenken zu Hause. Es ist sicherlich ein interessanter Gedanke, nämlich was da steht. Ganz ehrlich bin, bringt mein Leben auf den Punkt. Und dass es mir wirklich wichtig geworden ist in diesem Leben, was ich wirklich geliebt habe. Das würde dann da draufstehen. Ein bekannter Prediger aus Amerika, auch ein Evangelist, der war viele, viele Jahre unterwegs auf ganz vielen verschiedenen Kontinenten, hat viele Menschen zu Jesus geführt, eine große, Gott war wirklich mit ihm, kann man sagen. Auf seinem Grabstein stand: Sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Ich denke, wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Und ich sage Amen, und ich hoffe, ihr könnt auch Amen sagen. Amen.